Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein Bilderbuch über die Welt der Zahlen. Eins, das uns Menschen mit Tieraugen anguckt. Ein Kindersachbuch über eine Niederländerin, die während des Zweiten Weltkriegs von nichtjüdischen Pflegeeltern gerettet wurde. Das sind heute unsere Bücher für junge Leserinnen und Leser. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Zuerst sprechen wir aber über den international wohl wichtigsten, ganz bestimmt aber mit fast 450.000 Euro höchst dotierten Preis im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, den Astrid Lindgren Memorial Award, kurz ALMA. Als vergangene Woche bekannt wurde, dass die Indigenous Literacy Foundation dieses Jahr mit dem ALMA ausgezeichnet wird, da waren hierzulande viele überrascht, denn kaum jemand wusste, wer oder was die ILF eigentlich ist. Sie ist noch recht jung, es gibt sie seit 2011 und sie ist weit weg. Sie arbeitet in Australien. Nun wird die ILF also mit dem Astrid Lindgren Memorial Award ausgezeichnet. Deshalb wollen wir heute die Arbeit dieser Stiftung vorstellen. Im Gespräch mit Claudia Söffner, die das englische Lektorat in der Internationalen Jugendbibliothek in München betreut. Hallo, Frau Söffner.
Hallo.
Frau Söffner, hatten Sie die Indigenous Literacy Foundation als Preiskandidatin für den ALMA auf dem Zettel oder waren Sie auch überrascht?
Also überrascht ist man natürlich immer bei 245 KandidatInnen aus 68 Ländern. Aber wir hatten die natürlich auch auf dem Schirm, denn es ist eine Organisation, die sehr, sehr wichtige und sehr interessante Arbeit leistet.
Dann erklären Sie mal, wie diese Arbeit aussieht. Also die Jury des Astrid Lindgren Memorial Award hat betont, dass die ILF den Kindern der indigenen Bevölkerung Australiens mit Neugierde und Respekt das Lesen nahebringt. Zitat Ende. Wie genau macht die ILF das?
Das ist eine gemeinnützige Organisation zur Literatur- und Leseförderung und die betreut im Schwerpunkt eben abgelegene Gemeinden der indigenen Bevölkerung im Outback in Australien. Sie hat einen Leitspruch, da geht es um Reading opens doors. Das ist ja ein Spruch, der auch gut zum Leitspruch der Internationalen Jugendbibliothek passt. Auch Jella Leppmann hat ja immer schon gesagt, Bücher bilden Brücken.
Die Gründerin der IJB.
Und zentrale Werte der ILF sind Diversität, Respekt, Vertrauen und Fairness oder Gerechtigkeit. Dazu gehört eben auch die positive Sichtweise auf diese indigenen Gruppen. Oft sieht man ja eher so die Defizite, was alles nicht funktioniert, welche Probleme in abgelegenen Communities auftreten können. Aber wichtiger ist eigentlich zu schauen, was gibt es dort für wunderbare Fähigkeiten, was für altes Wissen, Traditionen. Und da können die First Nations sehr, sehr viel uns beibringen. Ich fand es ganz interessant, der Geschäftsführer, der CEO Ben Bowen der ILF hat auf seiner Website unter anderem dieses Zitat. Es geht im Prinzip darum, die Communities sind natürlich lebendig, sie sind stark und wahnsinnig intelligent und vielleicht haben sie nicht das, was wir an Lesefähigkeit erwarten in unserer westlichen Welt, aber sie haben eine Lese- oder eine Bildungskompetenz, die sich auf Kultur, Community und ganz besonders natürlich auf Country, also ihr Mutterland, bezieht. Und das ist wichtig und muss natürlich auch geschätzt werden.
Jetzt sollten wir mal erklären, wie konkret die Indigenous Literacy Foundation die Lesekompetenz der Kinder der indigenen Bevölkerung Australiens fördert. Also welche Programme gibt es da?
Also es gibt im Grunde drei große Säulen der ILF. Einmal nennt sich das Book Supply, einmal Book Bus und Community Publishing. Book Supply ist im Prinzip einfach, in Anführungszeichen, die Versorgung der Communities mit wichtiger, passender Literatur, mit Büchern, die relevant sind für die Zielgruppen. Und zwar geschieht das über Buchpakete und diese Bookpacks werden eben an die Communities verteilt. Und da ist die ILF unwahrscheinlich erfolgreich. Die haben also seit 2011 in mehr als 400 Remote Communities über 700.000 Bücher gespendet. Und das kann man sich dann eben so vorstellen, dass die Bücher einfach dort in die Communities direkt geschickt werden, auch über verschiedene Partner. Und wichtig ist, dass über 50% der Bücher, die dorthin verschickt werden, geschrieben und illustriert sind von indigenen AutorInnen und IllustratorInnen. Und das Ziel dabei ist natürlich, sich selbst und die eigene Kultur reflektiert zu sehen und dadurch eben auch ein Gefühl von Stolz, von Zugehörigkeit und von Verbindung zu entwickeln.
Das ist die eine Säule von dreien, die Sie ansprachen. Ich glaube, es geht aber auch darum, Literatur zu initiieren, die die First Nations anspricht.
Genau, also Book Buzz ist die zweite Säule. Also Buzz ist ja so ein Wort, was viele Bedeutungen hat, aber Begeisterung zum Beispiel auch. Und da ist vor allem das Ziel, Kinder unter 5 an die Beschäftigung mit und den Spaß an Büchern heranzuführen, unter anderem durch tägliche Vorlesestunden. Und wichtig ist, dass die Kids, die dort eben zum Teil nicht mit Büchern aufwachsen oder wenig Beziehung zum Buch als Kulturgut haben, auch diesen Leseprozess lernen, wie es ist, eine Geschichte zu verfolgen, zu überlegen, was als nächstes passiert. Und das ist dann eben auch eine wichtige Vorbereitung auf die Kompetenz dann in der Schule. Und die ILF stellt Bücher zur Verfügung, eben in First Nations Sprachen, damit die Kinder dort in ihren eigenen Sprachen Bücher lesen können und Geschichten erfahren können. Und auch Lernpaketchen mit anderen Dingen, also auch Audiomaterialien, visuellen Materialien mit Puzzles, also alles, was dazu führt, ein bisschen mit Literatur, Geschichten spielerisch umzugehen. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Arm. Das ist der, der uns vielleicht sozusagen am bekanntesten ist, das Community Publishing, ist also sozusagen die Buchproduktion. Da ist es ganz wichtig, dass Communities selber die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und die dann aufzuschreiben, selbst auch zu illustrieren. Und die werden veröffentlicht. Und dann kommt es darauf an, ob das Geschichten sind, die jetzt nur für die eigene Community wichtig sind, die vielleicht sogar zu diesen Secret Stories gehören, die gar nicht offiziell weiter verteilt werden können, dann werden die nur innerhalb dieser Community weiter verteilt. Es gibt aber auch viele Geschichten, die dann auch im ganz normalen Buchhandel landen und in ganz Australien gelesen und gekauft werden können. Und dadurch werden Geschichten der Indigenous Communities und auch die Sprachen bewahrt für zukünftige Generationen. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Arbeit. In den letzten Jahren sind insgesamt 109 Bücher veröffentlicht worden, in denen 31 Aboriginal und Torres Strait Islander Sprachen repräsentiert sind.
Jetzt ist es ja, Frau Söffner, noch gar nicht so oft vorgekommen. Erst 4-mal in der Geschichte des ALMA, dass nicht eine Person, sondern eine Organisation diesen Preis erhält. Was macht denn die Leseförderung der ILF so herausragend, dass sie diesen Preis verdient?
Also ich denke, etwas, was ganz herausragend ist, ist dieser Respekt und diese Zusammenarbeit mit den Indigenous Communities selbst. Das heißt, diese Gemeinschaften bestimmen selbst, was sie benötigen, wie die Geschichten veröffentlicht und weitererzählt werden, wie die Leseförderung dort passiert. Und sie sind an jedem Teil dieser Projekte beteiligt. Also sie haben die Hoheit zu sagen, was sie brauchen und wie sie es brauchen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Arbeit.
Jetzt ist ja Australien ein völlig anderer Kontinent als Europa. Die Entfernungen sind riesig, der Zugang zur Kultur ist nicht immer einfach, die indigene Kultur wurde lange unterdrückt und so weiter. Trotzdem lässt sich aus der Arbeit der Indigenous Literacy Foundation etwas lernen, etwas ableiten, was auch für hiesige Leseförderung produktiv sein kann.
Gerade was ich eben erzählt habe, ist etwas, was durchaus auch auf andere Länder übertragbar ist, unter anderem auch auf Deutschland. Und zwar eben dieser Respekt für und die Repräsentation von Mitmenschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Also vor allem auch People of Color, Mitmenschen mit unterschiedlichen Herkunftskulturen, Sprachen, Herkunftsfamilien. Aber auch Familien, die vielleicht nicht so die Hauptzielgruppe der Literatur oft sind, aus Literatur- oder bildungsferneren Schichten. Und die werden in Deutschland ja auch nicht besonders gut versorgt mit Literatur und Büchern, die für sie geeignet sind.
Claudia Söffner von der Internationalen Jugendbibliothek München war das über die Arbeit der Indigenous Literacy Foundation. Vielen Dank.
Bitte gerne. Dankeschön.
Die ILF wird dieses Jahr mit dem Astrid Lindgren Memorial Award geehrt. Um Menschen, die in Europa unterdrückt wurden, geht es im folgenden Buch. Bei Kinderbüchern über die Zeit des Nationalsozialismus stellt sich ja immer wieder die Frage, wie viel von dem Grauen darf oder kann man Kindern zumuten? Der große französische Autor und Zeichner Tommy Ungerer hatte da eine ganz klare Haltung. Man müsse die Kinder schockieren, fand er, damit so etwas wie die Nazizeit nie wieder passiere. Er nahm seine eigenen Kinder schon früh in NS-Gedenkstätten mit. Diese Herangehensweise ist sicher diskutabel. Das Sachbuch von Lutz van Dijk und Francis Kaiser jedenfalls, das wir jetzt vorstellen, wendet sich an Kinder ab 8. Und die Frau, um deren Lebensgeschichte es geht, beantwortet die Frage nach der Belastbarkeit der Zielgruppe auch gleich selbst. Christoph Formweg über Damals hieß ich Rita, die Geschichte von Rosette Katz.
Kinder wollen mitreden und ernst genommen werden. Deshalb erzählt Rosette Katz, wie sie in einem Zeitungsinterview sagte, ihre Lebensgeschichte am liebsten in Grundschulen. Denn die Schülerinnen und Schüler dort seien die zugänglichsten. Auch wenn es, wie in ihrem Fall, um ein Drama vor dem Hintergrund des Holocaust geht. Um ihre Rettung als jüdisches Baby durch ein niederländisches Ehepaar. Ihre Geschichte hat Rosette Katz 2023 als 80-Jährige auch im Bundestag erzählt. Das gab den Anstoß für Lutz van Dijk und Francis Kaiser, sie Kindern ab 8 in Buchform nahezubringen.
In dieser unvollkommenen Welt werden auch schon Kinder mit Krieg und Leid konfrontiert. Berichterstattung durch Medien, Gespräche mit Freundinnen und Freunden, in der Familie und im Schulunterricht prägen unsere Kinder nachhaltig.
So der Autor Lutz van Dijk und die Illustratorin Francis Kaiser in ihrer Vorbemerkung.
Wenn Sie fragen, was passiert da? Warum geschieht es? Sollten wir ihnen antworten. Mit Geschichten, die bei allem Ernst auch trösten können.
Diesen Selbstanspruch löst das illustrierte Kindersachbuch Damals hieß ich Rita ein. Durch einen behutsamen Text, durch realistische, anrührende Zeichnungen, durch integrierte Fotos. Den Rahmen bildet eine Wohnzimmerszenerie. Rosette Katz erzählt ihre Geschichte 3 Mädchen und 3 Jungen. Von der ersten Seite an bezieht sie die Kinder mit ein, durch geschickte Fragen nach deren völlig unterschiedlichen familiären Kontexten und Erfahrungen. Und sie stellt ihnen den Teddy ihrer frühen Kindheit vor, der eine Stoffwindel trägt. Die spontanen Reaktionen zeigen, wie genau die Kinder die politischen Realitäten bereits wahrnehmen.
Und bei uns im Krieg in der Ukraine gab es irgendwann keine Wegwerfwindeln mehr, ergänzt Nicole. Deshalb hat Mama für meinen kleinen Bruder auch Stoffwindeln gewaschen und zum Trocknen aufgehängt.
Mit dem Teddy beginnt die Erzählung vom Zweiten Weltkrieg in Amsterdam, nach dem Überfall durch die deutsche Wehrmacht. Francis Kaiser fügt in düsteren Tönen gehaltene Zeichnungen ein. So vom Beginn der systematischen Verfolgung der Juden durch die deutschen Besatzer.
Was? Ruft Ali. Da gab's Geld, wenn ein Mensch einen anderen Menschen verraten hat? Auch wenn der gar nichts getan hat? Nur weil er einen bestimmten Glauben hat?
In den Vordergrund des Kinderbuchs, Damals hieß ich Rita, rückt neben dem Moralischen das Tröstliche, an erster Stelle die Liebe ihrer Pflegeeltern. Über den Tag, als Hitler Deutschland besiegt ist, erzählt Rosette Katz:
Es gab bei uns daheim eine Büchse mit Kakaopulver, von dem nur ich gegen den Hunger etwas davon aufgelöst in Wasser trinken durfte. Nun erlaubten sich Henk und Bepp das erste Mal auch einen kleinen Becher Kakao für sich selbst. So bescheiden waren sie.
Die Liebe ihrer Pflegeeltern dauert auch dann an, als sie einen eigenen Sohn bekommen. Der Höhepunkt des Buchs ist der Tag von Ritas Einschulung, als sie von ihrem Pflegevater erfährt, dass sie eigentlich Rosette heißt, dass Mama nicht Mama und Papa nicht Papa ist. Die 6-Jährige erfährt, dass ihre wirklichen Eltern sie im Alter von 8 Monaten zu Henk und Bepp gaben, um sie, Rita alias Rosette, vor dem Holocaust zu retten und dass die Eltern selbst im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurden. Es folgen starke Bilder der Trauer, des Versuchs, das Unfassbare zu begreifen. Das gilt auch für die 6 Kinder, die Rosette zuhören. Der Schmerz verbindet sie, auch das Eingeständnis von Rosette, dass sie sich als 6-Jährige, wie Amira jetzt, die Ohren zugehalten habe, weil ihr alles zu viel wurde. Damals hieß ich Rita, man sollte Kinder dieses Buch nicht allein lesen lassen, besonders nicht Kinder mit deutschen Wurzeln. Denn sie werden sich zweifellos fragen, warum so viele ihrer Vorfahren zu Massenmördern wurden. John, der Muslim mit kongolesischem Vater, kommentiert:
Mein Vater Pascal hat letzte Woche gewhatsappt, dass jeder Mensch Gutes und Schlechtes in sich hat. Zu mir hat er via Videocall gesagt: John, Entscheide dich immer dafür, gut zu sein, auch wenn du anderen widersprechen musst.
Rosette Katz berichtet auch vom schwierigen Leben nach dem Kriegsende, von ihren Ängsten, vom Versuch, alles zu verdrängen, vom panischen Nicht-Auffallen-Wollen, weil sie Jüdin ist, und schließlich von ihrer Hinwendung zum Engagement. Ihre Botschaft hat Franzis Kaiser in ausdrucksstarke, aber nie drastische Bilder und Bildkompositionen verwandelt. Lutz van Dijk erzählt sie in einer sensiblen, klaren, bewegenden Sprache.
Die Meinung von Christoph Formweg zu Damals hieß ich Rita, die Geschichte von Rosette Katz von Lutz van Dijk und Francis Kaiser, Peter Hammer Verlag, ab 8 Jahren. Jüngere Kinder im Kita-Alter für Zahlen zu begeistern, das ist oft gar nicht schwer. Zumindest solange sich das Zahlenspektrum zwischen 1 und 10 bewegt. Das aktuelle Bilderbuch der Norweger Magnus Holm und Rune Markus greift diese frühe Faszination für Zahlen auf. Maria Riederer hat sich die größte Zahl der Welt, Gogolplex, angeschaut.
Ein Bilderbuch im Querformat, darauf verläuft diagonal eine lange Straße mit einem kleinen roten Auto darauf. Strommasten. Die Schatten, man sieht es nicht beim ersten Hinsehen, schreiben das Wort Gogolplex. Der Titel des Buches liefert die Erklärung. Die größte Zahl der Welt und dann ein Fragezeichen. Denn darum geht es. Gibt es eine größte Zahl der Welt? Aber von vorn.
Thale kann zählen. Sie kennt die Zahlen. Alle. Thale ist 1. Ein Mädchen. Ein Mensch. Thale ist Thale. Ihr großer Bruder Truls kann Radfahren. Auf 2 Rädern. Bis zur Schule. Ganz alleine. Truls ist 3 Jahre älter als Thale. Truls geht in die 3. Klasse. Aber er ist nicht 3 Jahre alt. Er ist 8.
Schon auf der ersten Doppelseite quellen Zahlen aus Thales Mund. Groß, verschlungen, bunt. Alles, was Thale sieht und erlebt, zerteilt sie in Zahlen. In der Familie sind sie zu 4. Thale ist 5 Jahre alt, aber sie wird 6. Ihre Hände haben 10 Finger. Zum Ferienhaus sind es 5 Stunden Fahrt. Und auf dem Weg zählt Thale vorbeiziehende Strommasten, bis irgendwo in den norwegischen Bergen die Masten verschwinden. 0.
Papa arbeitet mit Zahlen. Jeden Tag. Immer. Er weiß alles über Zahlen. Absolut alles. Alles ist viel. Am meisten. Mehr als 1 Million. Unendlich, sagt Papa.
Immer wieder lässt der Illustrator Rune Markus mit seinen hochdynamischen und gleichzeitig grafisch flächigen Illustrationen Thales Welt in Teile zerfallen, in Zählbares. Wenn Thale fieberhaft grübelt, was unendlich bedeutet, kippt die Welt für einen Augenblick, Wolken und Berge drehen sich und dann nennt ihr Vater die magische Zahl.
Gogolplex ist eine Zahl, eine große Zahl, eine der allergrößten, sagt Papa. Jedenfalls eine der größten, die einen richtigen Namen haben. Papa schreibt auf die beschlagene Fensterscheibe 10 Gogol. Es sieht nicht aus wie eine Zahl. Es sieht aus wie Quatsch, findet Thale.
Ob man nun 4 Jahre alt ist oder 10 oder alles über 50, dieses Buch hat eine Sogwirkung. Während Thale und ihr Vater weiter über Zahlen nachdenken, über Denkbares und Nicht-Zählbares, über Atome und Universen und das Plumpsklo vor der Hütte, explodieren die Bilder. Mal nutzt der Illustrator die Doppelseite hochkant, sodass eine lange, schmale, senkrechte Fläche entsteht. Sternenhimmel, blau in blau, blasse Berge, Hütte, Klo. Und der weiße, akkurate, dreieckige Lichtstrahl der Taschenlampe am unteren Bildrand. 2 Seiten später der gleiche Effekt, doch statt in die Höhe geht es hier in die Tiefe, in das schwarze Loch samt Klopapier.
Wozu brauchen wir das eigentlich? Fragt Thale. Wozu brauchen wir was? Na, Gogolplex. Wozu brauchen wir eine Zahl, die so groß ist, dass man sie nicht einmal verstehen kann?
Für Thale ist irgendwann Schluss mit Denken und Zählen und Grübeln. Sie ist 5 und müde. Morgen wird sie 6. Da will sie Kakao und Kekse. Als sie schon schläft, erfahren die Leserinnen und Leser noch die ganze Geschichte von Gogolplex und dass auch sie mit einem Kind zu tun hat. Gogolplex, die größte Zahl der Welt, ist ein Buch für alle. Auf geniale Weise spielt das Duo aus Autor und Illustrator mit Text und Bild, mit kleinen, fassbaren Dingen und dem Großen, mit der Welt des Kindes und der Welt der Mathematik. Staunen hoch 10.
Maria Riederer staunt über das Bilderbuch von Magnus Holm und Rune Markus. Die größte Zahl der Welt, Gogolplex. Aus dem Norwegischen übersetzt von Mattea Dörrich, Verlag Belz und Gelberg, und jetzt auch noch ein paar Zahlen. 42 Seiten kosten 17 Euro, Altersempfehlung ab 5. Ein Zoobesuch, das ist eine ambivalente Sache. Sensibilisiert man damit die Kinder für die Vielfalt tierischen Lebens oder verharmlost man die Gefangenschaft der Tiere? Der Berliner Autor Juri Johansson greift diese Frage in seinem zweiten Bilderbuch auf, das Barbara Hermanowski gezeichnet hat. Von Krawattenmännchen, Vielfraßen und Faulpelzinnen, ein Tag im Zoo heißt es. Und es dreht den Spieß um. Man erfährt darin mehr über Menschen als über Tiere. Anne-Kathrin Weber stellt es vor.
Die Klasse von Fanny und Falk besucht den Zoo. Die Aufregung ist groß. Die Kinder freuen sich sehr darauf, fremde Spezies kennenzulernen. Was sich nach einem klassischen Zoobesuch anhört, ist alles andere als das, denn Fanny und Falk sind Füchse, die zusammen mit ihrem Lehrer, Herrn Hase, und ihren tierischen Mitschülerinnen und Mitschülern verschiedene Menschentypen in Augenschein nehmen. Pflegerin Ute, eine Elefantendame, führt sie durch den Zoo.
Von ihr bekommen die Kinder auch eine Tüte mit Geld, denn alle Menschen haben Geld gerne.
Zunächst besuchen die Tierkinder das Gehege der Krawattenmännchen, das als Großraumbüro eingerichtet ist.
In ihren grauen Hosen und weißen Hemden sehen sie alle gleich aus. Wenn mehrere Krawattenmännchen nebeneinander stehen, sind sie für ihren Chef nur schwer voneinander zu unterscheiden,
erklärt der auktoriale Erzähler. Die Krawattenmännchen leben demnach in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Büromenschen, die meist auf ihre Computer starren und nur alle paar Stunden mal zusammenkommen, um über das zu sprechen, was sie auf ihren Bildschirmen gelesen haben. Ab und zu ist aber auch schnelles Handeln erforderlich.
Da, ein Blatt Papier kommt aus einem Drucker. Ein Büromensch eilt hin und wirft es in den Papierkorb.
Danach geht es über das Turngehege weiter hin zu den Shopperinnen und Shoppern.
Damit diese sich im Shoppingcenter wohlfühlen, sind die Regale mit unzähligen Dingen vollgestopft, die niemand braucht, die aber gern gekauft werden. Aus den Lautsprechern säuselt sanfte Musik. Ute erklärt den Kindern, warum die Menschen ständig kaufen müssen. Es ist kompliziert.
Mit viel Ironie beschreibt der Autor die Absurditäten unseres westlichen Lebensstils, die Barbara Hermanowski mit stark überspitzten Motiven passend illustriert hat. So sind die Krawattenmännchen in typischer Erdmännchenpose und allesamt mit Kaffeetasse abgebildet. Einige stehen auf ein paar Aktenordnern, andere kauern vor ihren Bildschirmen. Der Chef der immer mit Papierstapeln beladenen Büromenschen hängt derweil wie eine übergroße Fledermaus mit dem Kopf nach unten schlafend an der Decke. Juri Johansson nimmt aber nicht nur die moderne Arbeitswelt oder unsere Shoppingsüchte aufs Korn, sondern auch unsere verschiedenen Gebräuche und Identitäten. So kontrastiert er beispielsweise Punker und Prolls, Veganerinnen und die, Zitat, großen Griller mit ihrem überbordenden Fleischkonsum.
Ute hat ein paar Würstchen ins Gehege gelegt und sich in Sicherheit gebracht. Und siehe da, die Griller kommen angelaufen, schnappen sich ihre Mahlzeit und beginnen sofort mit dem Grillen. Das schmeckt ihnen aber.
Immer wieder persifliert Johansson den paternalistischen Ton von Tierdokumentationen. An Stellen wie diesen geht der Autor über die simple Parodie menschlicher Marotten deutlich hinaus und offenbart eine tiefergehende Kritik an der Art und Weise, wie wir leben. Das Buch überzeugt durch eine kindgerecht vermittelte Diskussion über die Herrschaft des Menschen über die Tiere, die bestens darüber funktioniert, dass Johansson die Subjekt-Objekt-Relation konsequent umkehrt. Unseren Umgang mit älteren Menschen stellt der Autor ebenfalls subtil zur Debatte. So dürfen die Tierkinder im sogenannten Oma- und Opa-Stübchen die Seniorinnen und Senioren streicheln und füttern. Eine besondere Attraktion im Zoo, die zeigt, dass Verniedlichung und Herabwürdigung meist Hand in Hand gehen. Diese und andere ernste Themen vermittelt Juri Johansson mit spielerischer Leichtigkeit. Vor allem aber hat er ein grandios unterhaltsames Buch geschrieben, das zu schallendem und generationenübergreifendem Gelächter einlädt.
Anne-Kathrin Weber hat gelacht über Von Krawattenmännchen, Vielfraßen und Faulpelzinnen, Ein Tag im Zoo von Juri Johansson und Barbara Hermanowski. Der Kraus Verlag empfiehlt das Bilderbuch ab 4 Jahren. Mit diesen tierischen Einsichten gehen die Bücher für junge Leserinnen und Leser zu Ende. Alle Beiträge können Sie auch in der DLF-Audiothek-App hören. Im Anschluss folgt hier im Deutschlandfunkprogramm jetzt Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.